SRF 3.
In der Schweiz, wo stehen wir? Was wollen die Politiker? Woran tüftelt die Wissenschaft? Darüber reden wir in unserer Wahlsondersendung aus Luzern. Dann sind wir wie gewohnt am Newsgeschehen dran. Die Schweiz will gegen Schlepperbanden vorgehen. Bundesrätin Sommaruga setzt eine Arbeitsgruppe ein. Nestle sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert. Der Vorwurf lautet auf Förderung der Sklaverei. Das Wetter, es bleibt auch am Abend sonnig und heiß. Info 3 heute mit Andi Lischer. Heute also live vom Mühlenplatz in Luzern, das SRF-Wahllokal, anderthalb Monate bevor wir das neue Parlament wählen. Dieses wird sich intensiv mit dem Thema Energiewende befassen. Der Begriff Energiewende ist schon fast selbstverständlich geworden. Man könnte meinen, die Energiewende sei schon Realität, ist sie aber natürlich nicht. Bei mir jetzt Sarah Nowotny von der Inlandredaktion. Wo stehen wir?
Ja, wir stehen noch ganz am Anfang. Eigentlich wurde noch keine wichtige Entscheidung gefällt. Alle Schweizer Atomkraftwerke laufen nach wie vor und Sonne und Wind produzieren noch nicht besonders viel Strom in der Schweiz. Und genau mit diesen Fragen wird sich das Parlament dann befassen müssen. Also wie lange sollen die Atomkraftwerke noch laufen? Wie viel Geld wollen wir in Strom aus Sonne und Wind, in grünen Strom stecken? Und wie teuer soll Strom überhaupt sein?
Das wollen wir später in dieser Sendung vertiefen. Zuerst aber zum Newsgeschehen. Und da, Daniel Hofer, dominiert auch heute die Tragödie um die mehr als 70 toten Flüchtlinge in Österreich, die Schlagzeilen.
Genau, 71 Tote sind aus dem Lastwagen geborgen worden, der auf der Autobahn in Österreich gefunden worden war. Der Polizeichef des Burgenlands sagt an einer Medienkonferenz, man vermute, dass es sich um eine syrische Flüchtlingsgruppe handle. Nach Einschätzung der Polizei sind die Menschen vermutlich im Kühlraum des Schlepperlastwagens erstickt. Die ungarische Polizei habe 3 Personen verhaftet. Es handle sich um den Fahrzeughalter und die beiden mutmaßlichen Chauffeure des Lastwagens. Die Schweiz will stärker gegen die Schlepper von Flüchtlingen vorgehen und gründet dazu eine Taskforce. Das sagte Olivier Pecorini, Vizedirektor der Bundespolizei FEDPOL, gegenüber Radio SRF. Die Arbeitsgruppe besteht aus Mitarbeitern des Grenzwachtkorps, der Kantonspolizei und der Bundespolizei. Mit dabei sind auch italienische und deutsche Polizisten. Ziel sei es, die Schlepper ausfindig zu machen, zu fassen und zu verurteilen, so Pecorini. Bei der Inbetriebnahme des Chenri-Basistunnels zeichnet sich einmal mehr eine Verspätung ab. Schon im Juni war der Eröffnungstermin auf das Jahr 2020 verschoben worden, wegen des Streits um einen Bahntechnikauftrag. Jetzt droht eine neue Verspätung von einem weiteren Jahr. Verantwortlich ist ein Entscheid des Bundesgerichts. Dieses hat entschieden, dass ein neues Baugesuch aufgelegt werden müsse. Die Standortgemeinde Camorina hatte unter anderem gegen 8 geplante Parkplätze rekurriert, sowie gegen die Größe des Bahntechnikgebäudes und jetzt Recht bekommen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle ist in den USA mit einer Sammelklage konfrontiert. Dem Konzern wird vorgeworfen, er fördere die Sklaverei auf thailändischen Fischereischiffen. Nestle importiere Meeresfrüchte, welche unter Sklavereibedingungen gewonnen würden, behaupten die Kläger. Männer und Knaben aus ärmeren Ländern wie Burma oder Kambodscha würden an Fischerkapitäne verkauft. Auf den Booten müssten sie für wenig oder gar kein Geld 20 Stunden am Tag arbeiten. Zudem würden sie körperlich misshandelt. Nestle entgegnet, Zwangsarbeit habe keinen Platz in seiner Lieferkette. Zum Sport: bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking hat die Schweizerin Noemi Zbären im Finale über 100 Meter Hürden den 6. Rang erreicht. Es ist der 1. WM-Finalplatz einer Schweizerin seit 8 Jahren. Weltmeisterin wurde die Jamaikanerin Danielle Williams.
SRF 3. Wir haben die Wahl.
Nach der Aktualität zurück zum Thema des Tages, die Schweiz und die Energiewende, unsere Live-Sendung aus Luzern, 7 Wochen vor den Wahlen am 18. Oktober. Die Atomkatastrophe in Fukushima vor 4 Jahren hat zu China ein großes Umdenken ausgelöst. Plötzlich war klar, Atomenergie birgt ein großes Risiko. In der Folge beschlossen Bundesrat und Parlament, grundsätzlich aus der Atomenergie auszusteigen. Das war, wie gesagt, vor 4 Jahren. Sarah Nowotny von der Inlandredaktion, täuscht der Eindruck oder sind die Atombefürworter wieder lauter geworden?
Nein, dieser Eindruck täuscht nicht. Zwar ist immer noch eine Mitte-Links-Allianz und das heißt eigentlich die Mehrheit für den Atomausstieg, aber wenn man dann die Details anschaut, die Details dieser Energiewende, dann sieht man sehr schnell, dass keine Einigkeit mehr herrscht. Also die Frage, wie lange sollen die Atomkraftwerke laufen und wie teuer soll Strom sein, wie teuer soll auch grüner Strom sein, da ist man sich nicht mehr einig.
Von der SVP und der FDP weiß man, ein schneller Atomausstieg kommt nicht in Frage. Von der SP und den Grünen weiß man, dass sie dafür sind. Wo stehen die Mitteparteien?
Das ist eine wichtige Frage, denn in der Mitte wird schlussendlich entschieden, ob es diesen Atomausstieg und die Energiewende geben wird. Es ist so, dass die Mitte nicht mehr so geschlossen ist wie auch schon. In der CVP gibt es inzwischen Leute, die die Energiepolitik der eigenen Bundesrätin Doris Leuthard kritisieren, die zum Beispiel weniger Geld für erneuerbare Energien ausgeben wollen. Und was die anderen Mitteparteien angeht, BDP und Grünliberale, die stehen zwar hinter der Energiewende, aber dort kann man sagen, dass die Prognosen davon ausgehen, dass sie nach den Wahlen viele Sitze im Parlament verlieren werden und deshalb auch an Einfluss verlieren werden.
Besten Dank für den Moment, Sarah Nowotny. Ganz unterschiedliche Meinungen also. Nun wollen wir die Argumente hören. Bei meinem Kollegen Christian von Burg sind zwei Politiker aus Luzern, die das Heu zumindest energiepolitisch nicht auf derselben Bühne haben. Sie sind bereit für den Schlagabtausch.
Bei mir steht auf der einen Seite Louis Schelber, der ist grüner Nationalrat aus Luzern und ein Energiewende-Turbo. Auf der rechten Seite steht Peter Schilliger, er ist Nationalrat der FDP, ebenfalls Kanton Luzern. Das Parlament will aus der Kernenergie aussteigen. Dieser Grundsatzentscheid ist eigentlich gefällt. Die Frage ist jetzt nur, wie schnell? Herr Schilliger, nach wie vielen Betriebsjahren will die FDP die Schweizer Kernkraftwerke vom Netz nehmen?
Ja, für uns entscheiden nicht die Betriebsjahre, sondern die Erfüllung der Sicherheitsvorgaben. Und aus Betreibersicht wird es das Kosten-Nutzen, also das Produktionskosten-Maßstab wird es dort bestimmen. Mühleberg zeigt es, die Kosten sind zu hoch, man steigt aus.
Also auch das alte AKW Betzenau, das derzeit in der Kritik steht, soll nach Ihrer Ansicht weiterlaufen, solange es ausreichend sicher ist?
Ich bin überzeugt, dass es eine Frage von plus minus 10 Jahren sein wird, bis man in Betzenau den gleichen Entscheid fällen wird, dass Nachrüstungen und so weiter unrentabel sind.
Die Grünen sagen ja, 45 Jahre sind genug. Betzenau 1 müsste sofort vom Netz, wenn Ihre Initiative angenommen würde, Herr Schelbert. Aber riskiert Ihre Partei so nicht riesige Schadenersatzforderungen von den AKW-Betreiberfirmen?
Davon gehe ich nicht aus. Wir Grünen haben vor 4 Jahren die Atomausstiegsinitiative lanciert und ich bin zuversichtlich, dass wenn sie zur Abstimmung kommt, dass die Bevölkerung den Atomausstieg beschließen wird und das wird dann auch bedeuten, dass Rückendeckung da ist für eine Politik in diese Richtung.
Sie wollen ja, also die Grünen und aber auch die SP, mehr Fördergelder für Wind- und Solarkraftwerke. Jetzt haben wir in Deutschland gesehen, dass diese Förderung auch aus dem Ruder laufen kann. Herr Schelbert, droht der Schweiz mit Ihrer Politik jetzt die gleiche Gefahr?
Nein, Wind und Sonne, das sind die Lösungen für die Zukunft. Die Zukunft wird erneuerbar sein. Und die Schweiz, wenn sie mit dabei sein will, auch in der Zukunft, wird auf diese beiden Energieträger setzen müssen. Das bedeutet Atomausstieg zum einen, aber es bedeutet auch, sich zu entfernen von der Energie, die aus fossiler Energie gewonnen wird. Und beides zusammen ist in der längerfristigen Perspektive gut möglich. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Wir haben ja jetzt diese kostendeckende Einspeisevergütung. Es gibt sehr viele Projekte. Wenn diese Projekte realisiert würden, könnte man heute schon Mühleberg, Betzenau 1 und Betzenau 2 abstellen.
Ja gut, ich bin auch davon überzeugt, dass mit Sonne und Wind sehr viel zu produzieren ist. Aber es ist noch eine Frage, wie man das Ganze dann verteilt, wie man die Energie speichert und so weiter. Für uns ist die Subventionspolitik aber der falsche Weg. Nur Innovation und Weiterentwicklung von guten Sachen wird uns in die Zukunft bringen. Die Marktverzerrung, die diese Subventionen auslösen, sieht man ja im Speziellen bei der Wasserkraft. Die ist ja komplett den Boden verloren und sucht man die nächsten Geldspritzen.
Jetzt einer der wichtigsten Bausteine der Energiestrategie ist der zweite Schritt, der ja erst kommt, die Lenkungsabgabe auf Energie, wie sie der Bundesrat vorschlägt. Nur wenn man die Energie künstlich verteuert und das Geld dann wieder an die Allgemeinheit zurückverteilt, nur dann, sagt der Bundesrat, sei die Energiewende überhaupt möglich. Die FDP sagt, sie sei grundsätzlich für eine solche Lenkungsabgabe, kritisiert den Bundesratsvorschlag jetzt aber stark. Wie passt das zusammen?
Ja, der Bundesratsvorschlag hat ein Fenster offen gelassen für Abgaben auf der Mobilität. Dort sind die Abgaben sonst schon viel zu hoch und es ist einfach nicht kostenneutral zurzeit.
Jetzt ist es nicht kostenneutral, weil jetzt ist es ein Förderprogramm. Und das soll abgelöst werden dann durch eine Lenkungsabgabe und die wird kostenneutral ausgestaltet werden.
Wir hörten soeben Louis Schelbert, Nationalrat Grüne, und Peter Schilliger, Nationalrat FDP. Das ist Info 3, heute mit der Wahlspezialsendung live aus Luzern zum Schwerpunkt Energiepolitik. Eine große Rolle bei der Energiewende spielt die Sonnenenergie. Seit Jahren wird geforscht und Solarpanels auf Hausdächern sind keine Seltenheit mehr. Aber Solarpanels sind nur schon rein optisch Geschmackssache. Ein interdisziplinäres Team der Hochschule Luzern forscht darum an neuen Solarpanels. Meine Kollegin Danielle Hubacher steht hier auf dem Mühlenplatz nun vor neuartigen farbigen Panels.
Ja, genau. Und ich habe zwei Spezialistinnen, also eine Spezialistin und ein Spezialist hier von der Hochschule Luzern. Es ist Monika Gold. Sie ist Design-Expertin und Steffen Wittkopfer ist Forscher im Bereich erneuerbare Energien. Es sind schöne, bunte Glasplatten, die Sie hier aufgebaut haben. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Gemälde von Kandinsky. Steffen Wittkopf, Solarpanels sind das aber nicht fürs Dach, sondern für die Fassade. Warum?
Ja, die Gebäude müssen ja auch Energie produzieren, um den Bedarf zu decken. Auf dem Dach allein reicht es nicht. Einfach von der Menge her und auch von der produktionszeitlichen Ablauf. Es ist mittags einfach zu viel Produktion. Auf der Fassade würden PV-Module auch morgens und abends Strom produzieren, dann, wenn sie nämlich gebraucht wird.
Die Panels, die sind, ich habe es gesagt, die sehen aus wie Kandinsky. Sie sind mit Farbe bedruckt. Das sieht zwar lustig aus, aber produziert das nicht einfach weniger Strom?
Es ist schon so, dass über die Farbe weniger Licht auf die PV-Fläche fällt und dann auch weniger Strom produziert werden kann. Aber unser Argument ist, dass eben gerade wegen der Farbe diese Module von Architekten akzeptiert werden und auch in die Gebäudehülle integriert werden können. Früher mit den hässlichen alten PV-Modulen war das nicht der Fall, auf Ablehnung gestoßen und insofern sind viele Projekte gar nicht erst realisiert geworden.
Monika Gold, Sie haben diese Solarpanels designt. Wollen Sie, dass die Menschen künftig farbige Fassaden haben?
Wir wollen den Architekten einfach neue Möglichkeiten bieten und farbig oder nicht farbig, mit Design oder flächig, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es könnten auch Texte geschrieben werden. Da ist alles offen. Wir haben ein Grundmuster geschaffen. Da können Bilder, Texte, geometrische Formen auf Fassaden kommen oder Flächen, Farbflächen.
Also eine große Zukunft für die Fassaden. Wäre es auch möglich, weiße Panels zu machen, dass man das gar nicht so richtig sieht?
Ganz weiß nicht, weil die Panels unten drunter schwarz bleiben, aber ein Grau und ein helles Grau, das wäre möglich.
Haben denn diese Panels, haben Sie schon einen Praxistest hinter sich?
Ja, wir haben also diese Panels, diese bedruckten Glaspanels hinter Standard-PV-Modul gehängt an die Fassade. Es gibt dann Demonstrationsfassade, wo wir dann wirklich auch live Sachen messen. Und es gibt mehrere Personen, an deren Häusern wir diese PV-Module zu Demonstrationsprojekten oder Zwecken aufbauen.
Solarpanels sind ja eine ziemlich teure Angelegenheit. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Wie teuer werden denn diese Fassadenpanels? Weiß man das schon?
Also wenn man den Preis einer Fassade nimmt, auf einen Quadratmeter berechnet, dann sind die PV-Module teilweise sogar günstiger. Es gibt Projekte, da verzichtet man auf eine reine Glasfassade, weil eine PV-Fassade günstiger ist als eine reine Glasfassade. Also der Preis, das Preisargument stimmt nicht mehr so.
Also Sie sehen, da ist einiges im Umschwung. Frau Gold, Herr Wittkopf, besten Dank für diese Auskünfte.
Besten Dank auch Daniel Hubacher. Auch mit anderen innovativen Ideen lässt sich Energie gewinnen oder wiederverwenden. Zum Beispiel zu Hause. Wenn wir duschen, die Abwaschmaschine laufen lassen oder auf die Toilette gehen, dann spülen wir jedes Mal Energie in die Kanalisation. Energie, die wieder genutzt werden kann. Wärmegewinnung aus Abwasser also. In der Stadt Luzern gibt es bereits Anlagen, die das tun. Wie das funktioniert, hat sich Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt erklären lassen.
Das Ganze fängt dort an, wo niemand ist und auch niemand hin darf. Rund 5 Meter unter dem Boden, unter der vierspurigen Hirschmattstraße im Abwasserkanal. Auf knapp 240 Metern Länge sind die Elemente eingebaut, die dem Abwasser die Wärme entziehen.
Es sieht aus wie Heizwände, die wir ganz in den Sohlen vom Kanal verleiht haben. Es sind 118 Stück an 2 Meter, sogenannte Wärmetauscherelemente. Und über diesen Wärmetauscherelement fließt eigentlich das Abwasser.
So beschreibt es Markus Kaiser vom Luzerner Energieunternehmen EWL, das die Anlage betreibt. Er erklärt es auch unter dem Boden, aber einige Meter von der Kanalisation entfernt. In einem hohen Kellerraum befindet sich die Heizzentrale, das Herzstück der Anlage. Aus der Wand kommt ein großes schwarzes Rohr. Es ist die Verbindung zu den Wärmetauschern in der Kanalisation. Es führt das Wasser, welches vom Abwasser aufgewärmt wurde, hierher.
Das ist normales Wasser, das zirkuliert. Das Wasser ist zwischen 10 bis 15 Grad und die Wärme, die man hier entzieht, lenkt, um hier die Wärmepumpe zu betreiben.
Die Wärmepumpe selber steht mitten im Raum. Grüne Kompressoren schnurren und verwandeln die Wärme des Abwassers in Hitze. Im großen Boiler gleich daneben erreicht das Heizwasser 65 Grad. In einem weiteren Raum dann verteilt sich die Wärme dieses Heizwassers auf die verschiedenen Leitungen, die in die angeschlossenen Häuser führen. 8 Gebäude und Überbauungen in der nahen Umgebung profitieren davon, sagt Markus Kaiser.
Also mit dem Endausbau von dieser Anlage können wir rund 130'000 Liter Heizöl pro Jahr substituieren. Und das entspricht rund im Energiebedarf als Vergleichsgrösse von 200 Einfamilienhäusern.
Immerhin. Aber in einer 85'000 Einwohnerstadt wie Luzern ist so eine Anlage natürlich doch nur ein kleiner Schritt in Richtung Energiewende.
Das ist ja so. Der grosse Befreiungsschlag ist es nicht mit der Abwasserwärme.
Und er wird es auch nicht werden. Denn zu viel Wärme darf man dem Abwasser gar nicht entziehen, sonst entstünde anderswo ein Problem. Mit zu kaltem Wasser würden in der Kläranlage die biologischen Prozesse nicht mehr funktionieren. Für Luzern bedeutet das, nur noch etwa 3 bis 5 weitere Anlagen wie diese hier am Hirschengraben könnten gebaut werden. Wobei man solche Anlagen ohnehin nicht einfach bauen kann, wie Markus Kaiser rückblickend erklärt.
Der Kanal musste saniert werden und ist dank dem trockengelegt worden. Das heisst, in dieser Zeit ist kein Wasser ab Wasser dort drinnen geflossen. Und das war die einmalige Chance, um die Wärmetauscher einzubauen.
Denn Abwasserkanäle werden nur etwa alle 100 Jahre erneuert. Glück hat Luzern insofern, als sich auch jetzt wieder so eine Chance bietet. Auf der anderen Seite der Reuss, im Löwengraben, wird ein weiterer Hauptkanal erneuert und EWL baut auch dort eine Abwasserwärmeanlage ein. Es wird die dritte sein in der Stadt Luzern.
Regionalkorrespondent Beat Vogt hat berichtet.
SRF 3. Wir haben die Wahl.
Und die Wahl haben wir am 18. Oktober, wenn wir die Parlamentarier für die nächsten 4 Jahre wählen. Ein großes Thema in der kommenden Legislatur wird die Energiepolitik sein. Sarah Nowotny, wir wissen, wo die Politik heute steht. Lässt sich voraussagen, was das neue Parlament zur Energiewende sagt?
Ja, ich glaube, man kann die Prognose wagen, dass es die Energiewende im neuen Parlament eher schwerer haben wird, weil eigentlich alle Prognosen davon ausgehen, dass die bürgerlichen Parteien, also die Gegner der Energiewende, zulegen werden. Und hinzu kommt noch, dass einige entscheidende Elemente dieser Energiewende sowieso kaum Chancen haben im Parlament. Zum Beispiel eben diese Lenkungsabgabe, also eine Abgabe, die Strom teurer machen soll, damit die Leute weniger davon verbrauchen.
Und zum Schluss noch ganz kurz, der Atomausstieg, kommt der oder kommt der nicht?
Ja, also wenn Atomausstieg heißen soll, dass in der Schweiz keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden auf absehbare Zeit, dann denke ich ja, der Atomausstieg kommt. Was allerdings völlig offen ist, ist, wie lange die bestehenden Werke noch weiterlaufen werden.
Einschätzungen von Sarah Nowotny. Und das war Info 3, unsere Wahlspezialsendung aus Luzern. Weitere Wahllokale sind geplant. Wo, wann und zu welchem Thema findet sich unter srf.ch. Vom Info 3-Team verabschieden sich Daniel Hubacher, Isabel Meissen, Daniel Hofer und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.